Das Thema heute ist im Glauben leben. Leben des Glaubens. Und ich habe euch dazu eine Geschichte mitgebracht. Das ist auch sehr passend auf unsere persönliche Situation. Ein Gespräch von zwei ungeborenen Zwillingen im Mutterleib. Zwillinge in der Gebärmutter unterhalten sich. Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Blödsinn, das gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das Herumlaufen gar nicht. Die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum, wir sind und leben in ihr und durch sie und ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Hebräerbrief ermutigt Christen, an Jesus festzuhalten in schweren Zeiten. Und dazu brauchen wir, haben wir letztes Mal gesehen, Glauben und Ausharren. Christliche Leben ist nicht immer einfach. Christliche Leben ist ein geistlicher Kampf. Wir werden auch müde. Ich denke, wir können uns identifizieren. Werden manchmal träge. Zweifeln vielleicht manchmal sogar. Aber das christliche Leben ist nicht ein Strohfeuer. Ist nicht so ein kurzer Sprint, sondern es ist mehr ein Dauerlauf. Und in Vers 38 wurde uns gesagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben, also Vers 38 im Kapitel 10, mein Gerechter wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Gefallen an ihm haben. Gott spricht hier. Vers 39, die zurückweichen, die ernten Verderben, die glauben, die ernten die Errettung der Seele. Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also Glaube ist wichtig. Und Glaube war von Anfang an die Grundlage für eine Beziehung mit Gott. Der Schreiber des Hebräerbriefs wird uns heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, 18 Glaubenszeugen aus dem Alten Testament vor Augen führen. Und er zeigt diesen hebräischen Christen und uns, dass er von uns nichts Außergewöhnliches verlangt, wenn er von uns Ausharren und Glauben und Festhalten an Jesus verlangt. Nee, guckt ins Alte Testament. Alle, die je gerettet wurden, alle diese Vorbilder, alle Menschen, die Gott gebraucht haben, die haben aus dem Glauben gelebt. Und ohne Glauben gibt es keine Annahme bei Gott, gibt es keine Beziehung mit Gott, hat Gott keinen Gefallen an uns. Wenn du Gott erleben willst, dann musst du glauben, da führt kein Weg vorbei. Was ist Glaube? Lass uns hier eine Definition lesen, im Kapitel 11, im Vers 1. Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Alles klar? Hä? Weißt du, wie es euch geht, wenn ich das Das erste ist Les. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Klingt für mich als erstes nicht so klar, dass ich sage, super, hab's kapiert. Jetzt kann ich im Glauben leben. Was wir verstehen aus diesen Versen ist, dass Glaube einen Bezug hat auf das, was kommen wird. Ich hoffe auf etwas. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Zukünftiger Aspekt. Und dann hat Glaube einen Bezug auf die Gegenwart, auf das, was existiert. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich lese euch das mal aus der Neuen Leben Übersetzung vor und ich denke, da wird es klar, was hier gemeint ist. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Oder jemand hat mal gesagt, im Glauben zu leben bedeutet, die Zukunft so zu behandeln, als wäre sie gegenwärtig, so sicher wie die Gegenwart, und das Unsichtbare so zu behandeln, als wäre es sichtbar. Die unsichtbare Welt ist genauso real wie die sichtbare materielle Welt, in der wir leben. Glaube ist sozusagen unser geistlicher Sehsinn. Glaube sieht mehr als das Sichtbare. Glaube sieht mehr als nur das Hier und Jetzt. Das ist, was Glaube ist. Lasst uns in Vers 3 lesen. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem, das heißt aus Dingen, die wir mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen können, geworden ist. Niemand war dabei, als die Welt erschaffen wurde. Niemand war dabei, als die Welt entstanden ist. Du weißt, was du darüber weißt, du verstehst, was du darüber verstehst, allein durch Glauben. Glauben an das, was Gott dir gesagt hat oder was irgendwelche anderen Menschen dir erzählt haben. Die Entstehung der Welt ist für uns nicht sichtbar, das ist für uns nicht beobachtbar, du kannst kein Experiment machen und beobachten, ja, so ist es passiert. Wir sehen, wir wissen, wir verstehen durch Glauben, nicht durch das Schauen mit unseren Augen. Und das ist eigentlich mit dem meisten von dem, was wir wissen, so. Meiste, was du über Geschichte weißt oder Geografie, Biologie, Chemie, Physik, das weißt du, weil das der Lehrer erzählt hat in der Schule, oder? Ich meine, die meisten von uns haben es wahrscheinlich nicht nachgeprüft. Meisten von uns waren noch nie bei den Eskimos. Meisten von uns haben noch nicht durch ein Elektronenmikroskop durchgeschaut, Zellen betrachtet, Zellstrukturen, die der Chemielehrer da aufschreibt. Die meisten von uns haben noch nie H2O gesehen. Wir haben Wasser gesehen, aber dass es H2O ist, das glauben wir eigentlich, ne? Ich habe es zumindest noch nie nachgeprüft. Ich wüsste gar nicht, wie ich das tun sollte. Noch nie hat jemand ein Atom gesehen oder ein Elektron gesehen. Woher wissen wir von diesen Dingen? Wir wissen es durch Glauben. Die Frage ist nur, wem glauben wir? Und das gilt ganz besonders für die Dinge, die wir nicht beobachten können. Zum Beispiel hier die Entstehung der Welt oder geistliche Dinge wie Gott oder Engel, Dämonen, Himmel, Ewigkeit, das Leben nach dem Tod, Liebe, Moral, richtig und falsch. Diese Dinge. Aber seht hier im Vers 34, im Vers 10, heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Ihr wisst es. Woher wissen sie es? Weil es Gott ihnen gesagt hat, weil sie darauf vertrauen. Und so haben wir das letzte Mal die Empfänger des Hebräerbriefs als Vorbilder gesehen und heute werden wir 18 Vorbilder aus dem Alten Testament sehen, die aus Glauben gelebt haben. Vers 2, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und ich möchte, dass ihr 5 Eigenschaften von Glauben seht, wenn wir diese Liste hier durchgehen. Das erste ist, wie gesagt, der Glaube beruht auf Offenbarung. Das ist die Grundlage von Glauben. Die Grundlage von unserem Glauben liegt bei Gott. Glaube ist nicht irgendwas, was esoterisch aus dir entspringt, wenn du meditierst und deine Gedanken entleerst und an Räucherstäbchen schnüffelst und dann plötzlich wächst irgend sowas wie Glauben in dir. Nee, Glaube hat zutiefst etwas mit Beziehung zu tun. Glaube beginnt mit einem Gegenüber. Glaube beginnt mit einem persönlichen Gott, der spricht, der sich offenbart. Genauso wie alles, was du über Napoleon oder über Astronomie oder Mathematik weißt, mit einer Person beginnt. Wahrscheinlich mit dem Lehrer in der Schule, der dir davon erzählt hat. Oder von mir aus der Forscher, den du im Fernsehen gesehen hast. Und du hast dem Glauben geschenkt. Aber biblischer rettender Glaube ist nicht irgendwie Hauptsache Glaube. Einfach irgendein Glaube. Hauptsache du glaubst an irgendwas. Oder einfach irgendjemanden zu glauben. Nee, biblischer Glaube beginnt mit einer ganz konkreten Person, dem biblischen Gott. Und biblischer Glaube hat einen ganz konkreten Inhalt, eine ganz konkrete Information, die uns dieser persönliche Gott gibt. Und die finden wir hier in der Bibel. Das ist die Grundlage von Glauben. Glaube beginnt mit dem, was Gott gesagt hat. Glaube beginnt mit Gott. Johannes 8, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Beginnt mit Gottes Wort. Woher wussten die Hebräer vom Himmel? Aus Gottes Wort. Durch die Propheten. In Vers 7, Kapitel 11, Noah empfing eine göttliche Weisung. Vers 8, Abraham wurde gerufen von Gott. Es beginnt mit Gott, es beginnt mit seinem Reden. Aber Glaube ist kein irrationaler Glaube, unser biblischer Glaube. Sondern Gottes Wort stimmt mit unserer Erfahrung, mit unserer Wirklichkeit überein. Es ist kein irrationaler Glaube, wie der Glaube von manchen Menschen, die sagen, oh, ich glaube, dass alle Menschen von Natur aus gut sind. Habe ich noch nicht viel gesehen davon. Ihr Eltern wisst es, dass es anders ist. Wir müssen unsere Kinder erziehen, das Richtige zu tun, nicht das Falsche. Das machen sie ganz automatisch. Oder Glaube, wie die alten Hindus geglaubt haben, die Erde ruht auf dem Rücken eines Elefanten, der auf einer Schildkröte steht, die in Milch schwimmt. Das stimmt nicht mit der Realität überein. Oder der Glaube an die Schöpfungskraft des Zufalls. Zufällig ist ein wunderbarer Plan entstanden. Universum, was wunderbar geplant, fein abgestimmt in sich zusammenwirkt. Es ist irrational. Glaube, dass Materie sich selbst geschaffen hat, wie wir hier in Vers 3 gelesen haben. Dass das Sichtbare nicht aus dem Erscheinenden geworden ist. Hey, nie im Leben würde ich glauben, dass mein Auto einfach aus sich selbst entstanden ist. Einfach viele Millionen Jahre und plötzlich stand das Auto da. Wenn du das glauben kannst, bewundere ich deinen Glauben. So einen großen Glauben habe ich nicht. Und du und ich und diese Welt, die wir beobachten, ist viel, viel, viel komplizierter als jedes Auto, als jedes Space Shuttle, jedes Flugzeug, alles, was wir je geschaffen haben. Aber unser Glaube ist kein irrationaler Glaube. Stimmt mit der Wirklichkeit überein. Die Bibel spricht davon, dass wir Sünden. Da sind als Menschen von Natur aus seit dem Sündenfall. Und wir haben dieses Gefühl der Entfremdung von Gott. Und wir wissen eigentlich, dass diese Welt, das Hier und Jetzt uns nie wirklich völlig befriedigen kann. Und unser Gewissen bezeugt, dass Gottes Gesetz eigentlich wirklich gut ist und dass es heil ist, so zu leben. Und dass dieser wunderbare Plan und die Feinabstimmung, die wir in der Schöpfung sehen, dass das auf einen genialen, kreativen, mächtigen Planer hinweist. Für mich, das ist rationaler Glaube. Aber Glaube geht auch darüber hinaus. Gott spricht über Dinge, über geistliche Dinge, die wir jetzt nicht beobachten können in dem Sinn. Oder vielleicht nicht mal hier in dieser Welt nachprüfen können, wenn er über den Himmel spricht. Oder solche Dinge. Aber wenn wir Gott in diesen Dingen vertrauen, ist es auch kein irrationaler Glaube. Francis Schaeffer hat das mal so illustriert. Er hat gesagt, stell dir vor einen Bergsteiger und einen Bergführer. Nee, warte mal, die Bergsteiger sind alleine unterwegs, so war's. Und er illustriert hier den Unterschied zwischen irrationalen Glauben, so diesen einfach Glaubenssprung, die Existenzialisten verkündet haben, du musst an irgendwas glauben, also spring einfach, glaub an irgendwas, obwohl es keinen Sinn macht. Unterschied zwischen dem und biblischem Glauben. Stell dir vor, ein Wanderer ist unterwegs, oder du bist der Wanderer, du bist unterwegs, steigst auf einen Berg rauf und plötzlich Wetterumschwung und du bist gefangen in einer Nebelwand. Das kann gefährlich sein. Ich weiß nicht, wer von euch Bergsteiger ist, aber wenn du hier am Fels bist und dir einen Kletterpfad und plötzlich siehst du überhaupt nichts mehr, das kann lebensgefährlich sein. Und du stehst hier an irgendeiner engen, auf einem engen Felsvorsprung. Du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt, oh Mann, es ist zu eng, um hier zu übernachten, zu bivakieren, es wird kalt, wenn ich hier bleibe, überlebe ich vielleicht nicht. Und in dieser Situation hörst du eine Stimme. Spring. Wenn du jetzt springst, dann ist es einfach ein Sprung, ein irrationaler Sprung, ins Leere. Wer weiß, was kommt. Das ist irrationaler Glaube. Biblischer Glaube ist dem ähnlicher. Selbe Situation und du hörst die Stimme, die sagt, spring. Aber dann sagt die Stimme, guck mal, ich bin Bergführer, ich renne schon seit 25 Jahren diesen Berg, das ist mein Hausberg, immer wieder rauf und runter, ich kenne jede Ecke. Und als du losgelaufen bist, ganz am Anfang, da war auf der rechten Seite nach 300 Meter dieses Hinweisschild, da ist das gestanden und dann 500 Meter weiter ging es um die Kurve und da war dieser komisch geformte Felsen und dann ging es so stufenweise bergauf, bis du dann hier an diese Wand kamst und der erste Tritt, als du da hochgeklettert bist, du auf der rechten Seite und dann war auf der linken Seite echt so ein cooler Vorsprung und da hattest du echt guten Halt und der kann dir diesen Weg beschreiben, den du geklettert bist. Und er sagt dir, spring. Hier 1,5 Meter unter dir ist so ein weiterer Vorsprung und wenn du da reingehst, ist eine Höhle, da kannst du übernachten und die Nacht sicher überleben. Spring. Ist noch immer Glaube. Du musst noch immer springen, du siehst nichts. Aber es ist ein rationaler Glaube, oder? Du vertraust jemandem, der dein ganzes Leben beschreiben kann oder deinen Weg beschreiben kann. Das ist die Art von Glauben, von dem wir sprechen. Biblischer Glaube. Also Glaube beginnt, nochmal zurückzukommen, beginnt mit Gott. Beginnt damit, dass Gott spricht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ihr sagt, wer an mich glaubt, der wird gerettet werden, der wird in Beziehung mit Gott kommen. Und dann lass uns, um es praktisch zu halten, einfach ganz viele praktische Dinge auch, die Gott sagt. Liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Ihr Frauen, ordnet auch euren Männern unter. Oh. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Achtet einander, den anderen höher als euch selbst. Betet für die, die euch regieren. Vergebt einander. Tut Gutes. Seid freigebig. Ermutigt einander. Dient einander. Eure Rede soll nicht hier niederreißen, sondern soll aufbauend sein, dass sie dem Zuhörer Gnade gebe. Also Gott spricht ganz viele Dinge, ganz praktische Dinge, die wirklich Relevanz haben für unser praktisches, alltägliches Leben. Sein Wort. Und manchmal spricht Gott zu deinem Herzen. Und sagt, du, ich möchte, dass du dem da drüben von mir erzählst. Oder bete für so und so. Dem geht's gerade nicht gut. Obwohl es äußerlich nicht so aussieht, geht's für ihm hin. Sag, wie geht's dir? Kann ich für dich beten? Was geht ab? Schenk deinem Kollegen, der dich so nervt und so mobbt, schenk ihm Blumen. Tu was Gutes für ihn. Pack deine Sachen und zieh nach Grünstadt oder sonst wohin. Gott spricht. Das fängt der Glaube an bei Gott. Und dann der zweite Punkt, als zweites, ist eine innere Reaktion auf das, was Gott gesagt hat. Auf Gott und sein Wort, auf seine Verheißungen. Vers 35 im Kapitel 10 hat es geheißen, werft eure Zuversicht nicht weg. Seht eine innere Reaktion, da war Zuversicht. Von Noah heißt es, dass er Furcht oder Ehrfurcht hatte. Von Abraham, dass er Glauben, dass er Vertrauen hatte. Über Sarah heißt es, sie achtete Gott für treu. Also eine innere Reaktion, wenn ich Gott glaube, dann halte ich ihn für vertrauenswürdig. Dann achte ich es für wert, ihm zuzuhören und ihm nachzufolgen. Wenn ich Gott vertraue oder an Gott glaube, dann sage ich Gott, du bist wahr und du sagst die Wahrheit, das ist das Richtige, was du mir sagst. Unglaube sagt im Gegenteil, Gott, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger. Das ist eine Bewertung seiner Person eigentlich. Deswegen ist Unglaube so beleidigend für Gott. Und deswegen macht ihm Glaube Freude. Und es gefällt ihm, es ist eine Beziehungssache. Und dann das Dritte, wenn wir über Glauben sprechen, das Dritte ist eine Entscheidung. Dritte ist eine Entscheidung, ich werde dir vertrauen. Ich werde deinem Wort nachfolgen. Oftmals die Entscheidung zu sagen, Gott, du bist schlauer als ich. Ich würde es alles ganz anders machen, aber du bist schlauer. Gott, das, was du mir sagst, es hat Vorrang vor meinen Gefühlen, meinen Wünschen, meiner Logik, dem, was meine Gesellschaft oder meine Kultur mir sagt. Diese Entscheidung. Ganz praktisch, alltäglich. Gott, ich fühle mich nicht danach, meiner Frau beim Putzen zu helfen. Eigentlich fühle ich mich gar nicht danach, bei ihr zu bleiben. Ist gerade ein bisschen schwierig in unserer Ehe. Ach Gott, ich will mich nicht unterordnen. Ich habe andere Ideen als er, der sich entschieden hat. Oder ich habe einen Groll auf meinen Kollegen, der mich mobbt. Ich fühle mich nicht danach, ihm zu vergeben. Ich fühle mich nicht danach, ihm was Gutes zu tun. Herr, nicht Grünstadt, sondern Hawaii. Ich würde lieber meiner Lust nachgeben, als mich rein zu bewahren. Ich bin bequem, ich habe Menschenfurcht, oh, ich will nicht dahin gehen und den ansprechen. Hey, es ist verrückt, einfach loszuziehen und Dinge nicht im Reinen zu haben, nicht klar, wie es funktionieren wird, die Finanzen nicht zu haben. Hey, wir leben in Deutschland, wir planen alles zu Tode hier, so machen wir das nicht. Gott, es ist ein verrückt, einen Schritt zu machen auf den reißenden Fluss Jordan. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt untertags nochmal rauszufahren, aber auf dein Wort hin. Weil du es gesagt hast, will ich es nochmal tun und will meine Netze auswerfen. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Glaube. Dritter Punkt, dritte Eigenschaft von Glauben ist eine Hingabe, ein Anvertrauen, ein Unterordnen, ein Gehorsam. Ganz praktisch in unserem Alltag. Sagst Gott, ich bin müde, ich fühle mich nicht danach, jetzt noch ein Essen zu kochen. Aber im Vertrauen auf dich, auf deine Kraft, will ich dienen, will ich geben, will ich meinen Beruf als Berufung sehen. Vers 8 heißt es, Abraham war gehorsam. Das ist eine Willensentscheidung. Wenn ich erkannt habe, dass Gott zu mir spricht, wenn da diese innere Reaktion war, ja, ich weiß, Gott, du sagst die Wahrheit, du bist die Wahrheit. Das dritte ist, ich muss eine Hingabe machen, eine Entscheidung treffen. Und dann das vierte ist die äußere Reaktion. Ich muss das ausleben, wovon ich überzeugt bin, wofür ich mich entschieden habe, was ich als richtig erkannt habe, was ich als Gottes Willen erkannt habe. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist kein Glaube, wenn du nicht danach handelst. Und du kannst dich fragen, wie sieht mein Leben anders aus als das meiner Mitmenschen, meiner Arbeitskollegen, meiner Schulfreunde, meiner Familie? Wie sieht mein Leben anders aus, weil ich an Jesus glaube? Wie lebst du anders als die anderen Leute in unserer Kultur? Was hat sich verändert durch Jesus in deinem Leben? Was ist jetzt anders? Muss ja gegenwärtig sein. Wir müssen uns, glaube ich, immer wieder prüfen, weil unser Fleisch ist echt eine träge Masse. Und was meine Tendenz ist, in meiner Komfortzone zu bleiben. Oh, nur nicht zu hohe Wellen. Ich habe lieber alles im Griff. Lieber alles so nach meinen Plänen, wie es mir gefällt. Ich muss sagen, ich habe so eine echte Hassliebe zum Leben aus Glauben. Mein Fleisch hasst es. Ich will es bequem haben, ich will alles sicher haben, ich will alles klar haben, ich will wissen, wo es hingeht. Auf der anderen Seite liebe ich das Leben aus Glauben, weil es ein Abenteuer ist. Leben ohne Glauben ist ziemlich langweilig, oder? Aber wir müssen uns immer wieder nachprüfen selbst und uns herausfordern lassen. Und so, wenn wir diese Beispiele jetzt anschauen, lasst euch herausfordern. Weil mir fällt auf, dass diese Leute radikal anders gelebt haben als alle anderen Menschen um sie herum. Noah baute 100 Jahre lang an der Arche, ohne dass es je geregnet hat. Das ist ein Beispiel für Ausharren in der Bibel. Ich kann vorstellen, was der sich anhören musste. Abraham zog aus seiner Heimat aus, obwohl er nicht wusste, wohin. Obwohl er der Patriarch, der Ältere war, ließ er seinem Neffen den Vorzug. Es war nicht, wie es in seiner Kultur lief eigentlich. Denkt an den Opfergang, wo er bereit war, Isaak zu opfern. Gideon schickte seine ganze Armee, fast die ganze Armee nach Hause, bevor er in die Schlacht zog. Josua ist 7-mal um eine Stadt rumgelaufen mit Trompeten. Hier Vers 34, Kapitel 10. Vorbild der hebräischen Christen. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sie waren bereit, ihren Besitz zu geben, ihr Leben zu geben, Entbehrungen, Leiden auf sich zu nehmen, um Jesu Liebe weiterzugeben, um den Geschwistern zu dienen. Und das ist unsere Berufung. Und Leute, wir haben nur ein Leben. Du hast ein einziges Leben. Und nur das, was du für Jesus tust, zählt. Leute, Christen leben anders. Christen tun Dinge, die nicht erklärbar sind ohne Gott. Kann dir auch ein Test sein, wie sehr du im Glauben lebst. Wie viele Dinge tust du in deinem Leben, die keinen Sinn machen ohne Gott? Die du anderen Menschen nicht erklären kannst ohne Gott? Wo die sagen, hä, du bist verrückt, du spinnst. Christen leben verrückte Leben. Zumindest in den Augen der Welt. Christen leben anders. Leben wir laue, angepasste, durchschnittliche, sichere, laue, selbstsüchtige Leben oder leben wir im Glauben? Sind wir radikale Nachfolger Jesu? Wie sind wir anders als die Welt? Wie ist unsere Gemeinde anders als die Welt? Das Ziel des Hebräerbriefs ist, uns alle zu Kapitel 10, Vers 34 Christen zu machen. Und ich hoffe, dass uns das anspornt, wenn wir diese Vorbilder sehen. Und ich möchte euch ermutigen, ja, Biografien zu lesen von Männern und Frauen des Glaubens. Mich hat zum Beispiel die Biografie von Georg Müller wahnsinnig inspiriert, Mann des Glaubens. Oder auch ein Interview, was ich von nicht allzu langer Zeit mit Bruder Andrew gehört habe. Oder ich kann mich erinnern, das Zeugnis, was Heather Mercer gegeben hat, hat mich, wow, herausgefordert. Die gesagt hat, ich möchte dorthin gehen, wo sonst niemand hingeht, zu den Letzten. Dann war sie in Afghanistan von Taliban gefangen, weil sie evangelisiert hat dort. Wir können lernen von diesen Vorbildern hier. Uns muss bewusst sein, nur wenn wir im Glauben leben, werden wir Gott gefallen. Nur wenn wir im Glauben leben, dann sind wir Licht für diese Welt. Wenn wir so wie diese Christen hier lieben, bis es weh tut. Wenn wir unseren Ehepartner treu sind, obwohl es sau schwer ist, gerade. Wo andere lange das Handtuch geworfen hätten. Wenn wir vergeben und segnen dort, wo wir schlecht behandelt werden, wo alle zurückschlagen würden. Wenn wir bereit sind, uns zum Affen zu machen, damit andere Menschen von Jesus erfahren. Wenn wir in schwierigen Umständen danken und geben und weiter lieben und weiter Gutes tun und weiter hoffen. Wenn wir uns reinhalten in einer perversen Welt. Wenn wir ehrlich bleiben, obwohl es uns einen finanziellen Nachteil bringt. Dann werden uns die Menschen fragen, hey, was ist bei dir anders? Was hast du, was ich nicht habe? Und dann sind wir Zeugnis, dann sind wir Licht und das ist übernatürlich. Und wir können nicht aus eigener Kraft im Glauben leben. Es funktioniert nicht. Aber Gott gibt uns Gnade. Gibt uns Gnade, das zu tun. Und wir brauchen Gnade. Aber wir brauchen auch Glauben. Und das kann uns niemand abnehmen. Und es ist super praktisch. Es ist nicht irgendwie abgehoben. Und wir wollen nicht irgendwie abgehoben theoretisch über Glauben. Was ist Glauben? Diskutieren. Es ist praktisch. Es ist ein Alltagslevel. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns diese Glaubenshelden, das Leben dieser Glaubenshelden einzeln anschauen. Offensichtlich, heute haben wir nicht mehr allzu viel Zeit dazu, wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber das macht nichts, weil der Autor tut das hier eigentlich auch nicht. Und was ich mit euch zum Abschluss tun will, ich will einfach dieses Kapitel 11 durchlesen, gemeinsam mit euch. Und ich möchte die ganze Kraft spüren und dass ihr diese ganze Kraft spürt mit der dieses Zeugnis auf die müden, mutlosen, zweifelnden Hebräer wirkt. Vers 1 im Kapitel 12 spricht der Autor von einer Wolke, von einer großen Wolke von Zeugen. Und das ist das Ziel des Autors, dass sie sagen, wow. Die haben alle so gelebt, also kann ich es auch. Lass uns diese Liste hier durchlesen. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war. Wahrscheinlich ist der Grund, warum Gott sein Opfer annahm, dass es ein Tieropfer war und nicht irgendein anderes Opfer. Das setzt natürlich voraus, dass Gott ihnen das offenbart hat. Und Abel ward Gott gehorsam und Kain wollte sein eigenes Ding drehen. Auf jeden Fall hat er sein Opfer mit Glauben gebracht. Das war der Unterschied. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war. Glaube wird immer zur Gerechtigkeit gerechnet. Indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Also es ist uns heute noch ein Zeugnis. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohl gefallen habe. Warum? Weil er Gott geglaubt hat. Henoch ist ein Mann, der in einer ganz schwierigen Zeit gelebt hat, in einer perversen Kultur gelebt hat und er ist trotzdem treu mit Gott gegangen, im Glauben an ihn. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also hier haben wir eine ewige, eine zukünftige Perspektive und behaltet auch das im Auge, wenn wir da durchlesen. Alle diese Glaubenshelden hatten eine geistliche, ewige Perspektive. Vers 7. Durch Glauben bereitete Noah also eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Es hatte noch nie geregnet. War noch nicht zu sehen. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Gott hat gesprochen, Noah, bau mir ein Riesenschiff. Hier in der Wüste, oder zumindest weit und breit, kein Wasser, im trockenen Land. Und 100 Jahre hat er da dran gehämmert. Hat noch nie geregnet. Stell dir vor, wie die Leute reagiert haben. Mose, was machst denn du da? Ich baue ein Boot, großes. Warum? Es wird regnen. Was ist Regen? Du bist ein Spinner, du bist ein Idiot. Und die haben sich lustig gemacht über ihn. Diese gottlosen Menschen haben ihn ausgespottet. Aber 100 Jahre lang hat Noah täglich seinen Hammer in die Hand genommen und hat weitergebaut. Sehen wir auch, dass Glaube nicht immer spektakulär ist. Treue im Kleinen, das braucht oft größeren Glauben als riesige, spektakuläre Dinge zu machen. Treue im Kleinen, im Alltag, jeden Tag. Morgens, wenn ich aufstehe, wieder meinen Hammer in die Hand zu nehmen. Oder meinen Computer anzuschalten. Oder was immer du tust in deinem Leben, was du für Gott tust. Oder den Kindern die Windel zu wechseln oder noch eine Mahlzeit zu kochen. Und dann lesen wir weiter, durch ihn verurteilte er die Welt, also die Welt wurde durch sein Zeugnis überführt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Glaube wieder bringt Gerechtigkeit vor Gott. Wir sind gerechtfertigt vor Gott, gerecht gesprochen, nicht aus unseren Werken, nicht aus dem, was wir tun, sondern durch Glauben. Vers 8. Durch Glaube war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Abraham, ich habe ein Erbe für dich. Geh. Wohin? Das sage ich dir später. Geh. Hier Richtung Westen. Hat seinen Status verlassen, den er hatte als wohlhabender Mann. Hat seine Sicherheit verlassen, seine Familie verlassen. Ohne zu wissen, wohin. Ohne zu wissen, wie es funktionieren soll. Denkt ihr, dass die Leute gesagt haben, du bist verrückt? Dass seine Familie gesagt hat, hey, was suchst du uns an? Es ist immer wieder interessant, dass selbst christliche Eltern, wenn ihre Kinder dann in die Mission gehen wollen und Gottes Ruf folgen wollen, dass sie plötzlich alle möglichen Argumente haben, um sie zurückzuhalten. Oh, meine Enkelkinder und mein Baby und geh nicht, das kann nicht von Gott gewesen sein. Gott würde das nie wollen. Weil es ein Stück weit aus eigener Erfahrung. Mein Umfeld, meine Verwandten haben mich für verrückt erklärt, als ich wie einfach nach Grünstadt gezogen bin. Ich wusste nicht mal, wo Grünstadt ist. Aber ich hatte den Scott damals auf einer Konferenz getroffen und Gott hat zu meinem Herzen gesagt, da möchte ich, dass du hingehst. Und 2 Wochen später bin ich umgezogen. Hatte keine Ahnung, wo ich wohnen werde, wie es funktionieren wird. Meine Familie hat mich als verrückt erklärt. Meine Mama wollte lange Zeit nicht erzählen, was ich wirklich mache in Deutschland. Der arbeitet für eine Gemeinde. Meisten Menschen denken dann, ja, politische Gemeinde irgendwo, ich bin so Bleistiftstämmer in der Verwaltung. Die haben Abraham für verrückt erklärt. Vers 9, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Hat sein schönes Haus in der Stadt Ur verlassen wahrscheinlich, seine Villa, war bereit in Zelten zu wohnen, ein bisschen Status zu verlieren, ein bisschen Lebensstandard zu verlieren, um Gott zu folgen. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nicht eine irdische Stadt, eine himmlische Stadt. Er hatte eine geistliche Sicht, sah mehr als nur das Materielle. Also das Leben im Glauben ist ein geistliches Leben. Leben, das ewige Frucht bringt, das über das Sichtbare, über das Materielle hinausschaut. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Man in den 90ern, 100 Jahre alt. Und zwar über das geeignete Zeit des Alters hinaus, weit über die Wechseljahre. Weil er den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Wieder Gottes Verheißung vertraut. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, der war so gut wie tot, so alt war der Knacker, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßen sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämte sich Gott nicht, ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet, eine himmlische. Hatten die Perspektive, dass sie nur auf der Durchreise sind. Das brauchen auch wir. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind nur Durchreisende. Wir brauchen eine ewige Perspektive. Wir wollen uns nicht zu sehr zu Hause fühlen, hier in dieser Welt. 5. Punkt, den wir über Glauben hinzufügen können hier. Ja, Glaube bringt manche Segnungen hier, aber das Allermeiste kommt in der Ewigkeit. Seht ihr das hier? Deswegen brauchen wir Ausdauer. Alle diese Zeugen haben in die Zukunft geschaut, haben Gott als Belohner gesehen. Das ist nicht hier irgendwie so ein Name-it- und Claim-it-Glaube. Hey, du kannst reich sein, wenn du willst, du kannst Dinge im Namen Jesu in Existenz sprechen. Nee. Es sieht übrigens zu sehr aus wie die Welt, ein soer Glaube, um wirklich ein Zeugnis zu sein. Seht ihr hier, die hatten nicht die Erfüllung ihrer Träume. Nicht mal die Erfüllung dieser Verheißungen, dieser Visionen, die Gott ihnen gegeben hat. Und trotzdem waren sie treu. Hey, das ist großer Glaube. Es ist viel größerer Glaube. Aber gerade deswegen, weil sie in der Situation vertraut haben, sind sie Teil geworden von diesem großen Plan Gottes. Und wir lesen heute in der Bibel von ihnen. Abraham hat es nie erlebt, dass er viele Nachkommen hatte. einem, zwei. Aber dem Glauben vorausgeschaut. Also Glaube, wir glauben nicht wegen dem, was wir hier haben. Ich glaube, damit ich reich bin und damit ich viel bekomme. Und hey, wenn ihr reich werden wollt, gesegnet werden wollt, dann schickt mir euer Geld. Wenn die Leute das wirklich glauben würden, würden sie euch ihr Geld schicken. Das ist nicht Glaube, das ist Habsucht eigentlich. Manipulation von Menschen, sich zu bereichern auf Kosten von anderen. Und seht, was diese Leute machen dann mit ihrem Geld. Nicht in der Mission ausgeben, sondern die kaufen sich Jets und Villen und all dieses Zeug. Das ist nicht Glaube. Das ist Glaube. Abraham, der ausgezogen ist, nicht wusste, wohin er geht, der gewillt war, seinen Lebensstandard zurückzuschrauben, um des Reiches Gottes willen, um Schätze im Himmel zu sammeln. Der bereit war, durchzuhalten und auszuharren, ohne irgendein Ergebnis zu sehen. Ich denke an Propheten Jeremia, der keinen einzigen Bekehrten gesehen hat, auf den niemand gehört hat, der sein ganzes Leben lang gepredigt hat und nie Erfolg hatte. Nichts Sichtbares. Und trotzdem ist er jeden Morgen neu aufgestanden und hat gesagt, okay Gott, ich werde es nochmal predigen. Ich werde wieder rausgehen. Und die haben diesen Brief, den ich geschrieben habe, verheizt. Ich setze mich nochmal hin und ich fange nochmal an zu schreiben. Das ist großer Glaube. Ich will mich hier nicht verrennen. Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, hinzugehen, den eigenen Sohn zu opfern, durch den Gott dir Nachkommen verheißen hat. Aber Abraham war willig, es zu tun. Und er hat hier ein Bild erhalten von dem Opfer Jesu. Er war bereit, Gottes Willen zu tun, auch wenn es keinen Sinn gemacht hat. Sind wir manchmal in so Situationen? Hey, es macht keinen Sinn, ehrlich zu sein. Wenn ich ehrlich bin, dann kriege ich den Auftrag nicht. Wenn ich ein ehrliches Angebot schreibe, ein ehrlich kalkuliertes. Hey, es macht keinen Sinn zu geben, wenn mein Einkommen am Papier nicht mal für mich reicht. Aber ich vertraue. Und es macht Sinn aus der ewigen Perspektive gesehen. Macht es großen Sinn. Aber nicht aus einer weltlichen Perspektive. Und die Menschen werden dich auslachen, wenn du so lebst. Die werden sagen, hey, du bist ein Trottel. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Und ihr wisst, er hat den Jüngeren vor den Älteren gesetzt, hat die Hände vertauscht. Er war bereit, mit den Traditionen zu brechen. Folgte Gott, auch wenn es nicht koscher war, in seiner Kultur. Hat sich dem Druck der Familie nicht gebeugt, die gesagt haben, nee, nee, so andersrum, du machst das falsch, Papa. Der Ältere soll dem über dem Jüngeren gesetzt sein. Nee, nee, Gott hat mir gezeigt. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Er wollte sogar, dass seine toten Gebeine lieber bei Gottes Volk waren als in der Welt. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Gott mehr gehorcht als den Menschen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Seht hier wieder eine ewige, zukünftige Perspektive. Gottes Wille war Mose wichtiger als Reichtum, als ein bequemes Leben, was er hatte. Weil er wusste, alles hier wird zerfallen, alles hier wird verrosten, es wird nicht bleiben. Du kannst dir nichts mitnehmen. Aber für den Glauben gibt es eine ewige Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. War auch was, was nicht wirklich Sinn gemacht hat, was er nicht wirklich verstanden hat wahrscheinlich. Aber war einsam, einfach gehorsam. Gott hat's gesagt, ich glaub's, ich tu's. Das war seine Einstellung und das muss unsere Einstellung sein. Und wirklich, wenn du eine Person kennst, dann brauchst du nicht für alles eine Erklärung. Wenn du Gott kennst, musst du dir nicht alles erklären. Ihr Väter erklärt euren Kindern nicht alles. Können gar nicht alles verstehen. Aber wenn ihr gute Väter seid, sie vertrauen euch, weil sie wissen, wem sie vertrauen. Okay, ich kann das tun, weil ich weiß, der Papa meint es gut mit mir. Okay, Gott, ich kann gegen das handeln, was keinen Sinn für mich macht, gegen mein Sicherheitsgefühl, gegen meine Menschenfurcht. Ich kann es tun, weil ich weiß, dass du treu bist. Weil ich weiß, wer du bist und wie du bist. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Beides hat keinen Sinn gemacht. Mose hat alles aufs Spiel gesetzt, eingekesselt hier und gesagt, okay, wir gehen jetzt über das Wasser, wir machen den Schritt durch das Meer. Josua war bereit, sich zum Deppen zu machen. Was für eine militärische Strategie ist das, 7 Tage lang um eine belagerte Stadt herumzuziehen, wo die Leute, die Feinde auf den Mauern sind, vielleicht auf dich schießen, genau zählen können, wie viele Leute sind die Feinde. Einfach einen Umzug zu machen und dann mit Trompeten Musik zu spielen, so, was ist das, Fasching? Die Männer haben wahrscheinlich gesagt, hey, was soll das? Wir sind Männer. Wir sind nicht irgendwie so Karneval-Kasperl. Wir sind gekommen, um zu kämpfen, nicht hier einen Umzug zu machen. Vers 31. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. War gewillt, ihre Welt zurückzulassen und um mit Gottes Volk zu gehen. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon. Oh, Gideon war ängstlich, war ein schwacher Mann. Gott hat ihm gesagt, reiß die Götzen deines Vaters nieder, deiner Stadt. Er hat es bei Nacht getan, weil er Schiss hatte, es bei Tag zu tun. Aber er hat es getan. Ich mag das, Gott gebraucht keine Supermänner, sondern ganz normale Menschen hier wie dich und mich. Aber sie hatten Glauben. Und Gideon hat sich nicht von seiner Angst abbringen lassen, Gottes Willen zu tun. Das ist okay. Manchmal haben wir Angst. Das ist okay. Aber wir wollen uns nicht leiden lassen davon. Und dann als Gideon dieser Armee mit 120.000 Feinden gegenüberstand, hat Gott seine Armee reduziert auf 300. Und die Alten und die Lahmen, die nicht mehr fähig waren, sich zu bücken. Und Wasser zu trinken, sondern die so mit der Hand irgendwo Wasser zum Mund geführt haben. Die Schwächsten. Und was für eine geniale Strategie. Die sind 300 Leute gegen 120.000 schwer bewaffnete Feinde mit Trompeten und Fackeln und Tontöpfen losgezogen. Wow. Und dann haben wir hier Barak. Der war auch so ein kleiner Schisser, hat gesagt, wenn die Debbie nicht mit mir geht, die Frau, dann ziehe ich nicht in den Kampf. Und Simson, ein schwacher Mann eigentlich. Aber am Ende hat er seine Berufung erfüllt. Und Jephtha war auch ein Richter, war ein uneheliches Kind, ein Loser in seiner Gesellschaft. Aber Gott konnte ihn gebrauchen. Und David natürlich, hat Gott oft vertraut, als er Goliath entgegentrat. als er seine Königswürde nicht an sich gerissen hat und nicht rebelliert hat gegen Saul, sondern lange gewartet hat, bis Gott es ihm gegeben hat. Das immer wieder Ausdauer, er hat auf Gottes Methode vertraut. Und Samuel, letzte Richter, erste Prophet, er hat ganz sicher Gott vertraut, als er David gesalbt hat, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, den Jüngsten zu salben. Und er war Gott treu, obwohl seine Familie ihm nicht treu war. Und all diese Menschen hier waren Menschen, die Fehler hatten. Die hatten Durchhänger. Denkt an Abraham, als er Gott nicht vertraut hat und nach Ägypten gegangen ist. Denkt an David mit seinen Durchhängern. Aber das Tolle ist, Gott sieht im Neuen Testament durch die Gnade, die Jesus uns gebracht hat, Gott sieht nur mehr ihren Glauben. Nur mehr das Positive, nur mehr der Glaube bleibt. Und das ist, wie Gott dich und mich sieht, wenn wir ihm vertrauen. Also können wir auch wir uns auf ihn einlassen. Wir sind gleich fertig. Ich sage, die Zeit würde mir fehlen, die fehlt mir auch, würde ich erzählen wollen von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Nicht, dass man nicht genug Geschichten erzählen könnte, aber die Zeit langt nicht. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, denkt an Daniel, des Feuers Kraft auslöschten, die drei Männer im Feuerofen, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, Elia und Elisa, andere aber wurden gefoltert. Oh, der erste Teil hätte uns ganz gut gefallen, gell? Aber andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, der Prophet Jesaja, laut Tradition. Ich möchte gar nicht weiterdenken, zersägt zu werden, wie furchtbar. Starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, nicht coole Fashion, Modekleidung, in Schafsfällen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren der Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Oh, was für ein Gegensatz hier zu diesem Prosperity-Teaching. Gott will dich immer reich machen und gesund und ein bequemes und leichtes Leben. Das ist so eine Lüge. Hey, die waren nicht irdisch ausgerichtet hier, die waren auf die Ewigkeit ausgerichtet und so konnten sie diese Dinge ertragen. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Die haben die Verheißung, den Messias, Gottes Reich, was er wirklich bringen wollte, nicht erfahren, was Gott uns vorbereitet hat. Aber sie haben ausgeharrt, sie haben festgehalten. Und seht hier, es ist für uns, er schließt uns hier mit ein. Auch auf uns wartet der Himmel, auch auf uns wartet Belohnung, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir an Jesus festhalten, wenn wir im Glauben leben. Und so die Anwendung, und das werde ich wirklich nur lesen, ist im Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt sehen wir unser größtes Vorbild von allen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, der Freude der Gemeinschaft mit uns, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes, den betrachtet, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit auch ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Jesus, Gott, sein Reich ist es wert, dass wir im Glauben leben, dass wir festhalten, dass wir dranbleiben. Hier und so viele Zeugen haben es geschafft, also werdet auch ihr es schaffen. Ihr werdet nicht die Ersten sein. Ihr seid nicht die Ersten, die den Lauf des Glaubens laufen, die leiden um Jesu willen, die verfolgt werden, für verrückt erklärt werden, weil sie Jesus glauben. Also ihr seid nicht alleine. Und ihr seid auch nicht alleine, weil Gott ist mit euch. Und er hat Gnade für euch. Er hat Gnade für uns, Glauben zu leben. Gnade, die genügt. Also lasst uns nicht zurückweichen. Lasst uns nicht zurückziehen in unser kleines, heiles Schneckenhaus, unsere heile Welt. Lasst uns im Glauben leben. Lasst uns als Christen leben. Lasst uns anders leben als diese Welt. Wieder, wir haben nur ein Leben. Und dieses eine Leben ist die Aufführung. Das ist nicht die Generalprobe, sondern das ist es. Also lasst uns hören und glauben und annehmen und uns hingeben und es ausleben und eine ewige Perspektive bewahren. Ich mag das hier, dass wir nicht dieser Welt wert sind, aber dass wir Gott wert sind und seine Kinder zu nennen. Lass uns beten. Vater, dein Wort fordert uns echt heraus. Diese Vorbilder, die wir hier sehen in deinem Wort, fordern uns heraus, wirklich auch im Glauben und im Vertrauen zu leben. Und ich bitte dich, stärk unseren Glauben, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich anders leben. Dass wir so leben, dass unser Leben wirklich nur durch dich erklärbar ist, Gott. Dass wir bereit sind, verrückte Leben zu leben für dich. Dass wir bereit sind, radikal zu sein, radikal anders zu sein. Zu lieben, selbst wenn wir verfolgt werden. Selbst unsere Feinde zu geben, selbst wenn wir wenig haben. Weiter zu erzählen und Schritte im Glauben zu machen, selbst wenn wir Schiss haben. Stärk uns, Herr, schenk uns diese Gnade und mach uns zu Menschen, die dir glauben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und ich danke euch für euer Ausharren heute. Das ist eine praktische Illustration von dem, was wir gesprochen haben. Der Herr segne euch. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss, aber wer gehen muss, fühlt euch frei, einfach schon zu gehen, während wir dieses letzte Lied singen.